Heute Morgen predige ich über Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Das ist eines von 10 Himmelreich-Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markt stehen und sagte zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum ging er um die sechste und um die neunte Stunde aus und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und sagte zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie antworteten ihm: Weil uns niemand gedungen hat. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahl den Lohn aus, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Da kamen die von der elften Stunde und empfingen jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen jeder einen Denar. Als sie ihn aber empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er jedoch antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder steht es mir nicht frei, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Ja, es ist fast ein gewerkschaftliches Thema. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Wobei es nicht nur Arbeitszeitverkürzung ist, sondern sogar die Kurzarbeiter kriegen auch noch einen vollen Lohn. Ist also noch weitergehend als das, was man so heute tariflich erreicht. Die Arbeitszeit damals war allerdings noch 12 Stunden am Tag, von morgens 6 bis abends um 18 Uhr. Und manche von diesen Arbeitern, die hier in dieser Geschichte erwähnt werden, haben diese 12 Stunden gearbeitet am Tag. Manche haben nur 9 gearbeitet, manche nur 6, manche nur 3 und manche nur eine Stunde. 5-mal am Tag wurden hier Arbeiter eingestellt, um in einem Weinberg zu arbeiten. Aber als dann die Entlohnung kam, siehe da, bekamen alle dasselbe. Und die Ersten waren begeistert, weil sie so kurz gearbeitet hatten, und die Letzten waren sehr enttäuscht, weil sie dachten, sie bekämen mehr. Und eigentlich wollten sie mit den anderen gleich behandelt werden. Das ist erstaunlich. Sie wollten gleich behandelt werden wie die anderen, und deshalb wollten sie mehr. Das ist erstaunlich. Gott behandelt die Leute gleich, und deshalb gibt er ihnen dasselbe. In der Bibel ist ja vieles, was gleich ist für alle Menschen. Da gibt es diesen Vers in Römer 3, sie sind allzumal Sünder und mangelnde Ehre, die sie bei Gott haben sollten. Da werden alle Leute gleich behandelt. Ob die Volker Lotz heißen oder Saddam Hussein oder was weiß ich, wie die sonst heißen. Die werden alle gleich behandelt, so wie ein Rasenmäher alle Halme auf eine Länge abschneidet. Da heißt es, ihr seid alle Sünder und euer Leben ehrt Gott nicht. Ja, und dann gibt es auch einen Lohn für Menschen, der für alle gleich ist. Der steht in Römer 6, Vers 23. Da heißt es, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, das, was ihr mit eurem Leben verdient, in Gottes Augen ist der Tod. Ist für alle gleich. Oder kennen Sie irgendeine Ausnahme davon? Ich eigentlich nicht. Aber das ist nicht nur der Tod so ganz am Ende des Lebens, sondern ich denke, wenn ich die Bibel recht verstehe, dass der Sünde Sold, wenn er der Tod ist, bedeutet, Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung. Kann man ja im Moment gerade in der Politik sehr gut oder auch sehr schlecht studieren, aber auch im eigenen Leben. Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung. Muss man darüber nachdenken, um zu sehen, ob das stimmt. Und das ist auch für alle gleich. Das heißt, jeder von uns hat in sich irgendwie einen Trieb, der sich und andere ein bisschen zerstört und die Umgebung und Umwelt außerdem auch noch. Wir sind also alle gleich, in dem Sinne, dass wir alle Sünder sind. Für alle ist dasselbe da, nämlich der Tod. Und der wirkt sich heute schon aus als Trieb der Selbstzerstörung in unserem Leben, ganz persönlich leider auch in der großen Politik. Aber da geschieht eigentlich nichts anderes als auch im persönlichen Leben. Ja, und dann kommt hier etwas sehr Schönes dazu, nämlich auch der Lohn ist für alle gleich, den Gott gibt, denn er ist eigentlich dieser Weinbergbesitzer. Und da wäre die Frage, was schenkt mir denn Gott, worauf ich mich freuen könnte? Und da gibt es nur ein Geschenk, das für alle gleich ist, das ist das Geschenk des ewigen Lebens. Sie kennen alle diesen Bibelvers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist für alle dasselbe. Ich kann das ewige Leben nicht anderthalbfach kriegen, wenn ich ein bisschen länger Christ war. Falls einer gerade erst auf seinem Sterbebett zum Glauben kommt, ist sein ewiges Leben nicht kürzer als das des anderen. Das ewige Leben ist für alle Menschen, die zu Jesus gehören, gleich. Ewiges Leben ist nicht dieser Fahrstuhl, der mit 80 Jahren dann irgendwann mal nach oben abhebt, sondern ewiges Leben ist eine ewige Verbindung zu Gott, die an dem Tag beginnt, an dem Jesus in das eigene Herz kommt und dann über den Tod hinaus weitergeht und nicht mehr abreißt. Das ist für alle dasselbe, die Jesus kennen. Und da gibt es kein Plus und kein Minus an dieser Stelle, weil sich ewiges Leben nicht verdoppeln und auch nicht einschränken lässt. Jesus damals hat mit diesem Gleichnis um Verständnis geworben bei seinen Zuhörern für die hereinbrechende Gnadenzeit. Jetzt müssen Sie ein bisschen mit mir theologisch denken. Sie kennen alle die 10 Gebote, die nennt man Gesetze, aber es gab noch mehr als diese 10 Gebote. Und als dieser Mose so ungefähr 1400 vor Christus diese Gebote empfing, fing die Gesetzeszeit an. Das heißt, wenn man diese Gesetze hielt, war man bei Gott angenommen. Wenn man sie gebrochen hat, war man nicht mehr angenommen, sondern musste erst sehen, wie man diesen Bruch irgendwie wieder repariert durch Opfer, durch die Gott vergeben wollte. Diese Gesetzeszeit ging von Mose bis zur Kreuzigung Jesu. In der Bibel steht nämlich, dass jemand, der das ganze Gesetz hält, aber in einem versagt, in allem schuldig ist. Und dann heißt es, wer das Gesetz nicht hält, sei in Gottes Augen verflucht. Als Jesus starb, trug er den Fluch für die Sünde, indem er als Unschuldiger ohne Sünde trotzdem die Strafe für uns trug, nämlich den Tod. Jesus war die einzige Person auf der Erde, die niemals sterben musste, denn es hieß ja, der Sünde sollt ist der Tod, da Jesus aber ohne Sünde war, wäre für ihn der Tod nie in Frage gekommen, aber er hat ihn trotzdem freiwillig erlitten, weil er wusste, wenn ich das tue, dann wird Gott allen anderen bereit sein zu vergeben. Und wenn sie dann an mich glauben, werden sie ewiges Leben empfangen. Also die Gesetzeszeit, in der ich Gebote halten musste, ging von Mose bis zur Kreuzigung Jesu und dann fing die sogenannte Gnadenzeit an. Ich bin heute bei Gott nicht angenommen, weil ich so freundlich bin und so viel Nächstenliebe übe, sondern weil Jesus mich angenommen hat und er stellvertretend für mich starb. Die Gnadenzeit bedeutet, dass mir etwas geschenkt wird, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Und in diesem Fall das ewige Leben und die Vergebung Gottes. Mit diesem Gleichnis wollte er für den Beginn dieser Gnadenzeit werben, indem er sagte, schaut mal, die einen haben volle Leistung gebracht. Ja? Bis zum Kreuzigung Jesu konnte man ja durch Gesetzesgehorsam ewiges Leben bekommen. Aber die anderen kriegen das geschenkt, weil sie die Leistung nicht gebracht haben. Und freut euch doch mit ihnen darüber. In der Gesetzeszeit galt das Wort tue. Tue das, so wirst du leben. In der Gnadenzeit heißt es, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Es gibt viele Leute, die auch heute noch persönlich in einer Gesetzeszeit leben, die denken, wenn sie anständig sind, was ja nicht schlecht ist, wenn sie ein bisschen freundlich sind, ein bisschen Blut und ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit spenden, was alles recht gut ist, dann wären sie bei Gott angenommen, weil sie nicht begriffen haben, dass sie nur angenommen sind, weil Jesus für sie starb. Das heißt, viele leben heute noch in so einer inneren Gesetzeszeit, in dem sie denken, aufgrund meiner moralischen Leistungen, wenn ich mich mit anderen vergleiche, stehe ich sowieso immer besser da, würde Gott mich annehmen. Das ist ein Irrtum. Die Bibel sagt ja, wer alles hält und in einem sich verfehlt, ist in allem schuldig. Ja, ob Sie aus einer Elektroleitung 10 Meter herausschneiden oder Sie überhaupt nur durchtrennen, ist völlig egal, es fließt kein Strom mehr. Und so muss man sich das in diesem Fall vorstellen. Aber Jesus ist bereit zu vergeben und zu erneuern. Jetzt ist die Frage, kann es auch bei uns sein, dass wir neidisch sind, murren, weil Gott zu einem anderen Menschen gut ist? Stellen Sie sich vor, Sie leben jahrelang mit jemandem im Streit, er hat Sie mehrfach hintergangen, hinters Licht geführt, finanziell ausgenutzt und plötzlich sitzt er hier vor Ihnen in der Kirche im Gottesdienst, strahlt bei den Liedern, Sie merken, er geht so richtig innerlich mit, offensichtlich scheint er da irgendwie dazuzugehören. Und nach dem Gottesdienst kommen Sie ins Gespräch und er sagt, wissen Sie, Frau So-und-so, ich bin ja so glücklich, dass Gott mein Leben geändert hat, jetzt ist alles wieder in Ordnung in meinem Leben, er hat mir alles vergeben. Und ich hoffe, dass Sie das auch können. Ja, und da stehen Sie ganz innerlich begeistert und betroffen da und sagen, so einfach ist es also bei Gott. Der hat jetzt dieses neue, ewige Leben entdeckt und er hat Vergebung und so, jetzt soll ich ihm also auch vergeben können. Und vielleicht sitzt er ja nächste Woche schon wieder hier. Ich denke an eine bekannte Holländerin, der es ziemlich ähnlich ging, nur noch viel krasser. Viele kennen den Namen von ihr, Corrie ten Boom. Es war eine Evangelistin, die mit ihrer Familie im Krieg Juden versteckt hatte. Und als sie dann erwischt wurden, kam die ganze Familie ins KZ, wo ihre Schwester gestorben ist. Sie wurden ziemlich schikaniert dort. Und nach dem Krieg hat sie wieder gepredigt, unter anderem auch in Deutschland. Und als sie so von dem Frieden Gottes sprach und der Vergebung, entdeckte sie plötzlich unter den Zuhörern ihren ehemaligen KZ-Aufseher. Sie können sich vorstellen, dass sie ein bisschen betroffen war. Und er kam hinterher auf sie zu und sagte, Frau ten Boom, Sie haben doch gerade von Vergebung gesprochen. Ich weiß, dass ich die brauche, aber Gott hat sie mir geschenkt. Und ich hoffe, Sie können das auch. Mein Leben ist neu geworden durch Jesus. Boah. Im Innern wäre sie am liebsten zu einer Zitrone geworden. Aber sie hatte ja gerade von Vergebung und Friede Gottes gesprochen. So einfach geht das bei Gott. Und sie hatte ziemlich lange daran zu knabbern, über diesen Tag hinaus, bis sie wirklich sagte, ja, so einfach geht es bei Gott. Jesus ist tatsächlich auch für diesen Mann gestorben und hat auch seine Sünde getragen, nicht nur meine. Und dass sie dann auch in ihrem Herzen nicht mehr murrte, sondern diesem Mann vergeben konnte. Ja, dieserlei Beispiele gäbe es sicher viele, weniger krasse und vielleicht sogar noch krassere. Ich denke an eine Geschichte von Auka-Indianern in Südamerika, wo 5 Missionare ermordet wurden von diesen Indianern, als sie dorthin kamen mit ihren Hartholzspeeren. Und dann sind die Frauen dieser Männer, die dort ermordet wurden, haben gesagt, was unsere Männer nicht geschafft haben, das wollen wir erreichen. Und dann sind die Frauen dorthin gegangen. Und weil die Frauen für diese Indianer keine Gegner waren, ja, eine Frau, gegen die kann man nicht kämpfen, haben sie die Frauen leben lassen, als sie kamen. Und die haben dann so langsam ihre Sprache gelernt und dann ihnen auch etwas von Gott erzählt. Und dann sind nach einigen Jahren dann Indianer zum Glauben gekommen. Und dann hat schließlich einer dieser vielen Mörder die Tochter des Ermordeten getauft, den er selber ermordet hatte. Das heißt, der Mörder hat die Tochter seines Opfers getauft, weil er inzwischen Christ wurde. Dieses Mädchen auch, die war jetzt natürlich schon ein paar Jahre alt und die Frau innerlich frei war, das mitzuerleben. Es sind Dinge, die menschlich kaum verständlich sind, aber Gott kann auch solche Dinge tun. Jesus hat also die Gesetzeszeit beendet, er hat eine Gnadenzeit begonnen, in der ich nicht angenommen bin, weil ich so ein feiner Mensch bin, sondern weil Jesus am Kreuz für mich starb und wenn ich Christus annehme, erfahre ich Gottes Gnade in Form der Vergebung, in Form des Geschenkes des ewigen Lebens. Natürlich wird er mich nicht so lassen, wie ich bin, sondern verändern. Und er wird mich zur Mitarbeit befähigen, denn diese Leute wurden ja nicht hier nur eingeladen, um in diesem Weinberg spazieren zu gehen, sondern um dort mitzuarbeiten. Und deshalb wäre es ganz gut für uns, für jeden, der unter uns der Christ ist, sich einmal zu überlegen, wozu bin ich eigentlich Christ geworden? Nur um das ewige Leben zu haben? Oder hat Gott irgendwie noch Aufträge für mich, dass ich irgendetwas tue? Viele warten auf Dinge, die so ein bisschen ehrenvoll sind, sagen, oh, wenn der mich mal da einladen würde, da mitzumachen, das wäre nicht schlecht. Meistens ist aber das Nächstliegende das Beste. Ich denke an einen Mann, der sagte, oh, ich würde gern was für Gott tun, aber ich habe gar keinen Auftrag. Und dann kam er in den Gemeindesaal und da standen die Stühle nicht und hat er sie hingestellt. War das jetzt eine Arbeit für Gott oder hat er nur die Arbeit des Küsters ersetzt? Es war eine Arbeit für Gott und er hat dann immer weiter gerade das getan, was ihm so vor Augen war. Später hat er dann viel mehr Verantwortung bekommen und sogar ein Heim für schwer Erziehbare und für Obdachlose eigentlich gegründet, weil er eine so große Liebe hatte zu diesen Leuten, dass er mit ihnen gut umgehen konnte und da eine ganze Reihe auch ihr Leben verändert bekam. Aber er fing an mit dem ganz kleinen, mit dem ganz banalen Stühle stellen, das tun, was gerade im Moment nötig war. Ich will ein Beispiel noch bringen, mancher kennt es vielleicht schon. Meine Großmutter hatte einen großen Obstgarten, der war einen ganzen Morgen groß, also 100 Meter lang und entsprechend breit. Und einmal im Jahr haben wir da alle Äste abgesägt und mussten die dann verbrennen. Das war damals noch erlaubt, heute ist ja nicht mehr erlaubt. Hatten wir also oft so einen Riesenberg, so 3-4 Meter hoch, ganz breit, mit vielen Ästen. Und je nach Jahreszeit brannten die gut oder überhaupt nicht. Einmal haben wir es versucht, sogar mit Benzin, und sie brannten gar nicht. Aber man kann nicht schlecht in so einem Garten so einen Riesenberg sitzen lassen. Also habe ich Grashalme abgerissen, so vertrocknete Halme, und habe da so ein Mini-Feuerchen gemacht, so wie eine Handfläche so groß. Und dann habe ich so ein paar vertrocknete Himbeerranken da drüber zerkleinert. Und dann war es vielleicht schon so wie so ein Unterteller groß, das Feuer. Und dann habe ich all die dünnen Ästchen aus diesem großen Stapel herausgezogen und da zerkleinert. Und dann wurde das Feuer schon ein bisschen größer und schließlich habe ich diesen ganzen Stoß umschichten können und alles war verbrannt. Ich denke, dass Gott oft uns so in der Mitarbeit gebraucht, dass er nicht sagt, jetzt bewältige mal so einen großen Stoß, sondern mach das ganz Kleine, was dir vielleicht viel zu klein erscheint. Und Gott wird dir automatisch mehr Verantwortung übertragen, in dem Maß, wie es recht ist, und wird dich darin segnen und auch bestätigen. Ja, der Einstieg war Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, sogar Kurzarbeiter bekommen noch das volle Geld. Gott schenkt mir den Lohn und er ist für alle Menschen, die an ihn glauben, derselbe, das Geschenk des ewigen Lebens. Das kann man nicht addieren, kann es aber auch nicht ein Stück verkleinern. Dazu gehört allerdings dann für mich auch die Form der Mitarbeit, dass er mich irgendwo einsetzt. Oft in ganz kleinen Dingen fängt es an und die Verantwortung wird wachsen. Jesus warb mit diesem Gleichnis um Verständnis für Gnade. Bisher kannten die Leute immer nur Leistung in der Gesetzeszeit, sie mussten gehorsam sein, ist auch nicht schlecht für uns, aber er sagte, auch wenn jemand dieser Gehorsam nicht ganz komplett war, Gott ist bereit, ihn anzunehmen und ihm zu vergeben. Und dann solltet ihr nicht murren, wenn ihr jemand entdeckt, dem Gott auch vergeben hat und der auch dieses ewige Leben hat. Die letzte Frage hatte ich schon einmal genannt, die Frage, wenn ich Christ geworden bin, dieses Geschenk des ewigen Lebens angenommen habe und Jesus in meinem Herzen wohnt, wozu hat Gott mich berufen? Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du diesen Todestrieb der Selbstzerstörung überwunden hast durch deine Liebe, durch deinen Frieden, durch deine Vergebung. Danke für dieses Geschenk des ewigen Lebens im Glauben an dich. Danke aber auch, dass du uns veränderst, dass du uns einsetzt, nach Gottes Plan zu fragen und auch zu leben. Amen.